Guten Abend, liebe Gäste. Ich freue mich, Sie heute im Namen der Stadtbibliothek bei der letzten Veranstaltung in der Reihe Autor im Gespräch begrüßen zu dürfen, die hier im Max-Bense-Saal des Wilhelmspalais stattfindet. Natürlich werden wir diese bewährte Reihe mit dem SWR, der Volkshochschule und dem Literaturhaus in der neuen Stadtbibliothek am Mailänder Platz fortsetzen. Im November unterhält sich Wolfgang Nies mit Hans Neuenfels. Ganz besonders möchte ich die Stadträtinnen der Fraktion Bündnis 90, die Grünen, Frau Depaney-Grunberg, Frau Seitz und Frau Walker begrüßen. Und eigentlich wollte ich auch den Achim Stamberger begrüßen, der aber so in den Vorbereitungen des Veggie Street Day drin ist, dass er heute Abend nicht gekommen ist. Er hat selber die Karin Duwe morgen um 15 Uhr im Infozelt zu Gast. Und außerdem wird morgen auf dem Stuttgarter Marktplatz beim Veggie Street Day wird es Kochshows geben, Workshops, Konzerte, ein Kinderprogramm und natürlich viele internationale vegane Spezialitäten. Ich hoffe, da sehen wir uns alle wieder. Karin Duwe wird dort, wie gesagt, um 15 Uhr im Infozelt aus ihrem Buch Anständig Essen lesen und auch mit den Gästen dort diskutieren. Und dies ist jetzt meine elegante Überleitung zu unserem Gast. Karin Duwe war im Oktober 2008 mit ihrem Roman Taxi hier im Wilhelmspalais. Vor Taxi erschienen aber schon ihre Romane Regenroman, Dies ist kein Liebeslied und Die entführte Prinzessin. Alles Bestseller, die in 14 Sprachen übersetzt wurden. In ihrer Bibliografie befinden sich auch ein Lexikon berühmter Tiere, wie zum Beispiel der Esso-Tiger und der Hustinettenbär, und auch eines über berühmte Pflanzen, vom Adamsapfel bis zu den Peanuts. Ein Comic, zwei Kinderbücher, da ist mir aufgefallen, Thomas Müller heißt der Bär. Und so heißt auch der Fotograf, der die Fotos gemacht hat, oder? Okay. Und Erzählungen sind auch dabei. Sie bekam zahlreiche Auszeichnungen und 1997 war sie übrigens Stipendiatin im Schloss Solitude. Für ihr neues Buch Anständig Essen, ein Selbstversuch, ist sie einer alten Weisheit der Indianer oder politisch korrekter der indigenen Bevölkerung Amerikas gefolgt. Urteile nie über einen anderen, bevor du nicht einen Mond lang in seinen Mokassins gegangen bist. So begann sie, sich die Kritik ihrer neuen Mitbewohnerin an ihrer Ernährungsweise zu Herzen zu nehmen und hörte auf, über die Frutarierin im Film Notting Hill zu lachen und schlüpfte jeweils für 2 Monate in Bio-Mokassins, in die Mokassins der Vegetarier, des Veganers und dann sogar des Frutariers. Wie sie jetzt über jene urteilt und was sie selbst für Schlüsse aus diesem Selbstversuch gezogen hat, erfahren wir nun in dem Gespräch mit ihr. Ich begrüße ganz herzlich Karin Duwe und unseren Moderator Wolfgang Nies. Dankeschön.
Es ist alles aufs Beste vorbereitet, sogar das Wasser ist eingeschenkt, Frau Duwe. Bücher sind auch da. Ins Feuilleton haben Sie es mit Ihren Romanen ja vorzüglich immer und schon lange geschafft. Das neue Buch hat Sie jetzt auch in die Talkshows des Fernsehens geführt, Frau Duwe. Anständig Essen, das Thema hat...
Ich habe gerade gemerkt, dass ich so einen Hustenreiz habe und ich muss das mal ganz schnell da drücken.
Ein bisschen Chemie einwerfen vorher noch, ja. Das Thema hat Konjunktur, treibt die Menschen um. Sie dürfen gerne, bevor Sie antworten, auch noch mal... Trinken,
nee, das mache ich so zwischendurch.
Machen Sie zwischendurch, ja. Gut. Was hat Sie denn ganz konkret dazu gebracht, sich mit Ernährungsverhalten zu beschäftigen? Also was war der Auslöser bei Ihnen?
Ich glaube, eigentlich ein dauerndes Unbehagen, was ich über Jahre schon gehabt habe. Mir haben Tiere immer viel bedeutet. Ich habe selbst Tiere gehabt. Ich habe eigentlich schon an diese Diskrepanz zwischen Tiere lieben, Fleisch essen, da bin ich schon öfter so drauf gestoßen und mir gedacht, wieso machst du das eigentlich, wieso machen das die Leute eigentlich, also eigentlich bin ich tatsächlich immer eher bei den anderen gewesen als bei mir und habe gesagt, wieso werden bei uns Tiere so behandelt, das muss doch aufhören, das kann doch nicht wahr sein. und habe dann gedacht, ich will darüber was machen. Aber das schon so vor 5 oder vor 8 Jahren. Und habe dann immer gedacht, nee, aber bevor du das machst, musst du ja erstmal deine eigene Ernährung irgendwie umstellen. Und dann habe ich das wieder nicht gemacht, dann so ein bisschen vor mir hergeschoben, andere Themen kamen dazwischen. Und irgendwann ging es mir, glaube ich, wie der Gesellschaft in Deutschland im Allgemeinen, dass man nicht mehr drüber hinweggucken konnte, weil diese Diskrepanz auch immer größer geworden ist.
Das heißt, der Ansatzpunkt war nicht, wie ernähre ich mich gesünder, sondern der Ansatzpunkt war, genauso wie es im Titel auch auftaucht, anständig essen. Also es geht um Ethik und Moral, um unseren Umgang mit Tieren und nicht um die Frage im Kern, wie ernähre ich mich gesünder bei Ihnen?
Nein, also natürlich habe ich so im Hinterkopf immer gedacht, ach, dir geht's auch so schlecht, vielleicht nimmst du auch ein bisschen ab dabei, wäre ja gar nicht schlecht. Aber die Grundidee war tatsächlich, einmal sich so zu ernähren, dass das eigentlich mit meinem ja, mit meinem eigenen Wertesystem übereinstimmt.
Der erste Satz ist dann auch entsprechend: An dem Tag, an dem ich beschloss, ein besserer Mensch zu werden, stand ich im Rewe-Supermarkt und dann kommt die Geschichte mit der Hähnchengrillpfanne für 2,99 €, die ja inzwischen überall zitiert wird. Die scheint Ihnen damals wirklich auch im Zusammenhang mit Ihrer Mitbewohnerin den letzten Anstoß gegeben zu haben.
Ja, also genau, die habe ich im Grunde jetzt auch noch außen vor gelassen. Also entscheidend war sicherlich diese Mitbewohnerin, dass ich plötzlich mit jemandem zusammengewohnt habe, die das, was ich gemacht habe, in Frage gestellt hat, und zwar täglich oder mehrfach wöchentlich. Und das ist auch sehr lästig und da versucht man sich abzuschotten, aber wenn man mit jemandem so eng zusammenlebt, dann kommt man irgendwann nicht drum herum, sich auch der Sache zu stellen.
Kerstin heißt sie eigentlich. Jiminy Grille nennen Sie sie im Buch. Warum?
Na, weil sie das personifizierte Gewissen von mir war, das Ausgelagerte, das Pinocchio ja auch gehabt hat. In der Grundfassung ist das, glaube ich, so eine kleine Küchenschabe, die ihm von der Fee, als er Mensch werden möchte, zur Seite gestellt wird, da eine lebendige Holzmarionette noch kein eigenes Gewissen hat. Und bei Walt Disney war das eine Grille und die hieß Jiminy Grille. Und die durfte dort auch länger leben. Also in dieser Collodi heißt er, glaube ich, ne? Bei dieser italienischen Originalversion, da wird die Küchenschabe, glaube ich, schon im ersten oder im zweiten Kapitel von Pinocchio mit so einem Holzschuh erschlagen. Ja. Sie hat einen ganz kurzen Auftritt und bei Walt Disney bleibt die ein bisschen länger dabei.
Wenn Sie es versuchen, allgemein zu fassen, was war das Ziel dieser ganzen Aktion? Was ist die ethische Norm, um die es Ihnen geht dabei? Also wenn es um Moral und Ethik geht, was ist das Ziel dieses neuen Ernährungsverhaltens?
Also das Ziel war tatsächlich, diese Norm erstmal für mich aufzustellen. Also ich wusste, so wie ich mich ernähre, geht es nicht. Und dann wusste ich aber auch gar nicht genau, was ist für mich jetzt eigentlich das, wie ich mich ernähren möchte. Also genügt das für mich, jetzt Biofleisch zu essen? Oder müsste ich eigentlich Vegetarierin sein? Und ich habe natürlich in Wirklichkeit geglaubt, ich wüsste das bereits, worauf es hinauslaufen würde. Nämlich weniger Fleisch, wenn, dann nur Bio. Und mir war das nicht klar, wie offen das ist und dass das nachher möglicherweise sehr viel strenger ausfallen müsste, als ich das vorgehabt habe.
Da werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen. Qualfleisch ist für mich so ein tolles Wort, das ich bei Ihnen entdeckt habe im Buch, weil das für mich dann sehr stark auch das ausdrückt, worum es geht. Also sich so zu ernähren, dass Tiere nicht, damit ich leben kann, gequält werden und auf unmenschliche, unmögliche Art und Weise gehalten werden. Also Qualfleisch taucht auch immer wieder als Stichwort auf, wenn Jiminy mit Ihnen redet und Ihnen vorwirft, dass Sie das ein oder andere tun. Es ging im Kern darum, ein völlig neues Verhältnis zu Tieren zu entdecken. Das hat sicher auch damit zu tun, dass Sie mit Tieren auch zusammenleben, jetzt auf dem Hof in
Brandenburg. Es ging gar nicht darum, dass ich jetzt ein neues Verhältnis zu den Tieren hätte. Ich glaube, das geht auch für die meisten Leute nicht darum, dass die jetzt irgendwie ihr Essen oder ihre Ernährungs- oder Einkaufsgewohnheiten so überdenken, ein neues Verhältnis zu Tieren gewinnen müssten, sondern es ging darum, das Verhältnis, das ich sowieso schon hatte, auch vor 8 Jahren, einfach damit in Einklang zu bringen, wie ich mich benehme. Also es gab diese Diskrepanz zwischen dem, was ich eigentlich für gut und richtig halte und dem, wie ich mich benommen habe, was ein bisschen mit Disziplinlosigkeit zu tun hat, auch mit einer mangelnden Bereitschaft hinzusehen, aber auch, und das ist, ich habe eigentlich auch gedacht, ich wüsste im Grunde alles, wie das so in der Massentierhaltung zugeht, auch mit einer schlechten Information, weil es wirklich noch sehr viel, viel schlimmer war, als ich das je vermutet hatte.
Katzen und Hunde sind niedlich, mit denen gehen wir um als Haustiere, aber ich denke da nie und ich stelle mir vor, dass der Prozess bei Ihnen ähnlicher war. Ich denke nicht an Schweine und an Kühe, wenn ich von Tieren rede.
Also ja, wir haben so zwei Klassen Tiere.
Ne? Ja, zwei Klassengesellschaft im Grunde, ja, die wir da haben.
Das hat natürlich immer mit Nähe zu tun. Mhm. Also wenn man jemanden kennt, dann ist man dem gegenüber auch aufgeschlossener. Das ist ja schon so, wenn wir von einem Unglück hören, wenn irgendwie ein Flugzeug abgestürzt ist. Und da kommt dann irgendwie jemand, da sind lauter Hamburger drin gewesen, weil ich ja selbst gebürtige Hamburgerin bin. Da finde ich das ja viel schlimmer, als wenn jetzt ein chinesisches Flugzeug mit lauter Chinesen ist. Das können ja viel sympathischere und intelligentere und Menschen, die mir im Grunde viel mehr bedeuten würden, drin gesessen haben, als lauter Hamburger, die ich auch genauso wenig kenne wie die Chinesen. Und trotzdem, in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, ich kenne jemanden, es gibt eine gewisse Nähe. Und dadurch, dass wir mit Tieren zusammenleben, wenn wir jetzt mit Schweinen als Haustieren zusammenleben würden,
wäre eine völlig andere Sache.
Wäre eine ganz andere Sache. Es wäre aber auch schon eine andere Sache, wenn die Schweine auf offener Straße so behandelt werden würden, wie sie jetzt halt hinter Wellblechwänden, hinter Mauern behandelt werden. Irgendwie so ein Schwein dort so zu treten oder mit heißem Wasser zu übergießen oder was immer mit diesen Tieren geschieht, das würde keiner zulassen. Das wäre dann nach 10 Minuten von der Straße weg. Also es geht auch darum, dass man es nicht weiß, dass man es nicht wissen will und natürlich, dass wir so ein Zwei-Klassen-System haben. Mhm. Also mir geht es aber auch so, ich finde Schweine wirklich genauso sympathisch und niedlich wie
eigentlich
andere Tiere.
Ja. Ein Selbstversuch im Untertitel, wir haben vorhin schon gehört, Sie haben jeweils 2 Monate sich auf eine bestimmte Art und Weise dann ernährt. Es ging los, Phase 1, nur noch Bioprodukte, Phase 2, vegetarische Ernährung, Phase 3 war dann länger, das waren 4 Monate eigentlich, wo Sie sich dazu entschieden haben, sich vegan zu ernähren, und Phase 4 war dann frutarische Ernährung. Ganz kurz, was darf man jeweils essen?
Also in der Bioernährung darf man eigentlich alles essen, was das EU-Biosiegel hat. Das war für mich also die Vorgabe. Zum zweiten Monat hin habe ich immer gemerkt, ich will es jetzt aber noch ein bisschen strenger machen. Also es gibt halt in jeder Ernährungsform, gibt es eigentlich immer so Fundis und Realos, wie auch in den Parteien. Und in der Bioernährung gibt es halt die Leute, die ihre Biosachen im Supermarkt einkaufen und dann gibt es halt Leute, die es ein bisschen strenger sehen, die es nur im Bio-Supermarkt kaufen, dann welche, die vielleicht nur von Bioland oder von Demeter kaufen. Und eigentlich immer je kleiner der Laden und auch die Einkaufskörbe, die man sich über den Arm hängt, sind, umso strenger sind auch die Kriterien, die angelegt werden. Also bei der Demeter-Kuh oder bei der Milch von der Demeter-Kuh kann man wenigstens davon ausgehen, dass deren Hörner nicht ausgebrannt sind. Das kann man bei anderen Bio-Sachen nicht unbedingt davon ausgehen. Und so wird es alles immer so ein bisschen strenger. Und beim Vegetarischen, also das ist, glaube ich, jedem klar, isst man halt kein Fleisch. Wenn man jetzt strenger wäre, würde man auch keine Gelatine essen. Ich glaube, die meisten Vegetarier, also ich habe teilweise Leute getroffen, oder die haben mich angerufen und erzählt, ja, ich bin auch Vegetarier. Und mittendrin erzählen sie dann plötzlich, dass sie noch Fisch essen oder zu Weihnachten auch mal. Also Vegetarier sind oft, gibt es ein ganz breites Spektrum, das geht wirklich von den Leuten, die noch Fisch essen und zu Weihnachten eben auch mal den Braten von Mutti, bis zu den Veganern, die wirklich sagen, sie essen gar keine tierischen Produkte, die alle im Grunde so unter den Vegetariern laufen. Ja. Und die Veganer selbst sind eigentlich immer sehr konsequent, sonst sind sie auch sofort Vegetarier. Also wenn Veganer essen halt überhaupt keine tierischen Produkte.
Heißt auch keine Milch, das heißt, auch keine Eier.
Kein Honig. Das ist auch nicht nur eine Ernährungsform, sondern da geht es halt auch darum, was für Sachen man, für Kleidung man trägt, Daunen in der Bettwäsche. Es war für mich aber auch natürlich auch immer so, dass ich mir am Anfang schon gleich gesagt habe, ist das eigentlich, also dieses Problem mit den Kühen, wie Milch hergestellt wird, dass man ja irgendwie, um Milch zu bekommen, muss ja dann eine Kuh erst geschwängert werden. Das Kalb muss natürlich weg, weil man ja die Milch für sich selber haben will. Weg heißt dann im besten Fall noch ein paar Monate gemästet und dann geschlachtet, im schlechtesten Fall wird sofort entsorgt. Es gab ja auch mal sowas wie eine Herodesprämie, dass man also nicht nur die männlichen Kälber geschlachtet hat, sondern auch die weiblichen, weil es einfach zu viel gab. Und dass man irgendwie dafür, dass man die geschlachtet hat, dann so eine Prämie noch bekommen hat. Also all diese ganzen tierischen Produkte sind fast alle nicht ohne Gewalt zu bekommen. Mhm. Ich habe mich da auch einmal mit einem indischen Jain unterhalten, das ist eine Religion aus Indien, wo es immer um Gewaltlosigkeit geht. Also da hat Gandhi das auch her, diese Idee des Ahimsa, ja. des Lebens ohne Gewalt. Diese ganze Idee, also wenn es jetzt solche so gewaltloser Widerstand bei Kastortransporten gibt und sich jemand in den Schienen festkettet, das geht alles auf dieses Ahimsa zurück. Mhm. Und das geht wiederum auf die Janes zurück. Und die haben, der hat dann auch gesagt, ja, er trinkt jetzt auch noch Milch hier. Das ist halt so schwierig. In Deutschland kriegt man ja keine Lebensmittel, die nicht mit Gewalt hergestellt worden sind. Da habe ich mich auch noch mal so ein bisschen erschreckt, weil ich gemerkt habe, ja, der hat recht. Ja, also es sind diese ganzen Lebensmittel, diese ganzen tierischen Produkte, sei es Leder, sei es Filz, sei es Wolle, wo immer ich nachrecherchiert habe, war es tatsächlich so, dass die unter teilweise unvorstellbaren Grausamkeiten hergestellt worden sind. Und zwar nicht als Ausnahme, sondern als Regel.
Das ist das Frappierende auch, wenn man das Buch liest und eine gewisse Offenheit hat, aber ansonsten relativ wenig Informationen über diesen ganzen Produktionsbetrieb, der da stattfindet, dass es einem wirklich wie Schuppen von den Augen fällt. Je intensiver man sich damit beschäftigt, auf umso mehr Schweinereien, man darf es glaube ich so nennen, stößt man eigentlich dabei. Das war für mich ein wichtiger Punkt bei diesem Leseerlebnis, überhaupt bei Anständig Essen. Was wir jetzt noch nicht hatten, war Frutaria. Nur pflanzlich, und zwar nur das von der Pflanze, was die freiwillig hergibt. Also heißt, keine Kartoffel essen beispielsweise.
Ja, keine Möhren, keine Kartoffeln. Also man eben sagt, es geht nicht nur darum, eben Schmerz und Leid zu vermeiden, sondern grundsätzlicher Respekt gegen alles Leben. Ich habe dann zuerst auch mal sehr gegrinst, aber so wie bei allen Sachen, wenn man sich dann so ein bisschen mit auseinandersetzt, merkt man plötzlich, so ganz Unrecht haben die gar nicht. Es wird aber halt dann wirklich eng und schwierig. Auch da gibt es wieder die Fundamentalisten, die sagen, auch kein Getreide, weil so viel Leid über diese ganzen von den Rehkitzen, die in den Mähdrescher kommen, bis das durch die Monokulturen sowieso irgendwie Tiere ausgerottet und eingeschränkt werden. Und dass man eben sagt, der Weizenhalm sollte auch nicht umgebracht werden, bis zu denen, die noch Getreide essen. Es gibt auch Frutarier, die nur tropische Früchte essen. Also es gibt immer so ein ganz breites Spektrum. Aber grundsätzlich geht es um den Respekt vor allem Leben, ganz egal, ob gelitten wird oder nicht, aber auch vor dem Hintergrund, dass es tatsächlich wissenschaftlich gar nicht so klar ist, ob Pflanzen wirklich gar nichts merken. Also wir wissen, dass Pflanzen sehr oft auf gleiche Behandlung wie Tiere ganz ähnliche Reaktionen zeigen. Ob es dazwischen noch ein Empfinden dazwischen geschaltet ist, ist tatsächlich noch offen.
Also wenn Sie mich vorher gefragt hätten, hätte ich gesagt, Pflanzen nie ist was völlig anderes als Tiere. Aber das, was Sie an Beispielen anführen, auch an wissenschaftlichen Experimenten, führt bei mir auch dazu, dass ich sage, naja, vielleicht ist ja doch was dran, obwohl ich gerade da natürlich wahnsinnige Zweifel zurückbehalte. Also es geht mir mit manchen Informationen, würde ich sagen. So,
ja, das ist ja auch nicht alles der Weisheit letzter Schluss. Das sind auch, ich habe einfach so gesammelt, es sind ganz viele Thesen und es gibt auch ganz viel Unsicherheit. Ja. Was einem den Gedanken vielleicht so ein bisschen näher bringt, ist, dass wir uns vielleicht davon verabschieden sollten zu denken, es gibt diese drei Kategorien, die mal künstlich aufgestellt worden sind, nämlich Pflanzen, Tiere, Menschen. Es gibt eine Ursuppe, aus diesen Protoplasma-Batzen sind dann irgendwie alle Lebewesen entstanden. Und zwischen Mensch und Tier und Pflanze sind einfach, also Menschen sind glaube ich sowieso, das ist inzwischen, sind sich die Biologen einig, die ins Tierreich dazu zu zählen. Aber auch bei den Pflanzen gibt es nur so schwimmende Übergänge zu den Tieren. Da gibt es schon Pflanzen, die so hopsen und sich irgendwie vorwärts bewegen. Und es gibt eben Tiere, die so wie Pflanzen aussehen, diese Seeanemonen zum Beispiel, wo man denkt, das ist jetzt eine schöne Blume, die da unten wächst, die aber auch. Also dann gibt's irgendwie noch Pilze, die man immer auf. Die auch nochmal eine eigene Form
viel
ist.
Mehr Gemeinsamkeiten.
Also es gibt ganz viele Gemeinsamkeiten und wir wissen ja immer bei den Schimpansen, 98,9% der Schimpansen-Gene sind auch unsere Gene. Aber wir haben auch irgendwie, glaube ich, 76% der Gene mit so einem kleinen Fadenwurm gemeinsam. Und bei Bierhefe ist das, glaube ich, auch noch so bei 35% oder sowas. Und also das ist vor diesem Hintergrund zu merken, das ist alles so aus dem gleichen Teich gebacken. Ja. Das sind so die gleichen Zutaten, die da zusammengemischt worden sind.
Wir haben vorhin schon darüber geredet, dass Sie Kerstin bzw. Jiminy Grille als Gegenüber haben im Buch. Spielt eine wichtige Rolle. Sie reflektieren, diskutieren im Buch immer wieder Ihre Erfahrungen, auch die ganzen Schwierigkeiten, die Ungereimtheiten. Sehr grundsätzlich, philosophisch, existenziell tun sich da ja das ein oder andere auf, wenn man Tierschutz betreiben will und dann plötzlich eine Blattlaus in die Quere kommt. Ja, was macht man denn mit der eigentlich in dem Zusammenhang? Ich denke, wir sollten mal einen Eindruck davon bekommen, wie Sie schreiben und Gespür dafür, wie dieses Buch aufgebaut ist und ein Stückchen hören einfach.
Ja, ich lese dann vielleicht mal ein Stückchen aus dem Februar. Also das war der zweite Biomonat 2010. Es hat weiter geschneit, auch im Februar. Der Schnee liegt Meter hoch, beginnt aber jetzt zu tauen und alle halbe Stunde donnert.
Glück gehabt. Ging gut, aber die Grundproblematik ist irgendwie sehr deutlich geworden in diesem Stück und auch der Ton, in dem Sie schreiben, ist, glaube ich, sehr deutlich geworden. Das ist ja oft ein ganz lässiger, ironischer Ton, der aber die Dinge schon auch sehr ernst nimmt.
Das ist auch ein echtes Problem. Ja, also ich habe jetzt noch Problem. 7 Hühner zu Hause und bisher will keins von denen brüten. Also weiß ich auch nicht, was ich mache, wenn die jetzt brüten wollen.
Tja,
das Problem. Vielleicht lege ich 2 Eier dann unter.
Ja, würden Sie es wirklich übers Herz bringen, dann die Hähne zu schlachten?
Inzwischen nicht mehr. Also ich habe früher, tatsächlich war ich einmal kurz davor, einen Hahn zu schlachten. Das war während der, Vogelgrippe war das damalige Hauptproblem. Während der Vogelgrippe und ich hatte mir einen Huhn angeschafft und dieser Hahn hat dann angefangen, dieses Huhn zu moppen und hatte dem bereits ein Auge ausgepickt. Dann musste ich ihn getrennt halten, dass er das nicht umbringt. Dann war der Kreuz unglücklich. Der war nicht zu vermitteln. Ich hatte in der Taz eine Anzeige geschaltet. Araukara, Hahn, Grünleger. Natürlich legt ja ein Hahn gar keine Eier. Das sind diese berühmten Grünleger. Das ist so ein südamerikanischer Macho-Hahn gewesen, der auch die anderen Hühner, die alle so ein bisschen eher wie vom Landfrauenverein so behäbige Hühner waren. Dazwischen dieser südamerikanische, feurige Roberto hieß er. Und dann hat mein polnischer Mitbewohner Tomek damals gesagt, er schlachtet den für mich. Und das war dann wirklich so wie im Film auf die letzte Minute. Ich gehe nochmal nach oben auf den Anruf, beantworte, ob nicht sich doch einer gemeldet hat. Und Tomek hat unten schon das Beil. Yeah. Also ich hätte es nicht selbst geschlachtet. Heute würde ich es nicht mehr tun. Und damals bin ich tatsächlich diesen Hahn noch losgeworden. Er ist dann noch während dieser Geflügelkatastrophe in Hamburg entwischt und über die Wandsbeker Allee vierspurig gelaufen.
Hat er überlebt?
Er hat überlebt, aber ich hätte nicht die Bild-Zeitung Schlagzeile sehen mögen, wenn es dann Unfall oder sowas gegeben hätte. Also ich hab eine Zeit lang das tatsächlich grundsätzlich für okay gehalten, Tiere zu schlachten. Ich bin jetzt im Nachhinein sehr froh, dass daraus damals nichts geworden ist, weil das jetzt würde jetzt so an meinem Gewissen nagen. Ja.
Zu dieser Biophase jetzt, aus der dieses Stück Lesung stammt, hatten Sie denn am Ende dieser Biophase nach den 2 Monaten den Eindruck, dass Sie Ihrem Ziel nun wirklich sehr deutlich nahegekommen waren, anderen Umgang zu haben, was die Tiere angeht, anderes Ernährungsverhalten zu haben, dass da auch produktiv was bringt im Hinblick auf die Tiere oder doch eher das Gefühl, ich bin auf halbem Weg oder nach ein paar Metern stecken geblieben. Also lag die nächste Phase wirklich nahe?
Die lag sehr nahe. Also ich habe gemerkt, es war deutlich besser. Ich fand's, ich habe auch gleich gemerkt, da bleibst du wahrscheinlich bei. Also weil es auch leicht war, weil es gut geschmeckt hat, weil ich es auch nicht so teuer fand, wie ich das vermutet oder befürchtet hatte, weil ich es ganz sympathisch fand, in diesen kleinen Läden plötzlich einzukaufen. Also es war, obwohl ich weit in Brandenburg, weit draußen wohne, hatte ich in 20 Kilometer, das ist irgendwie keine Entfernung da bei uns, gab es so einen kleinen Eine-Welt-Laden. Und ich dachte mal, ich kaufe gerne anonym ein, weil ich nicht irgendwie schüchtern bin oder nicht mit den Leuten mich vollreden lassen möchte. Und habe gemerkt, das bringt total Spaß, wenn man mit Leuten zu tun hat, die eigentlich wirklich das machen, womit dann, glaube ich, so Edeka oder Rewe immer im Fernsehen wirbt, wir lieben Lebensmittel. Mhm. Dass es Spaß bringt, in so einem Laden zu kaufen, wo die Leute Bezug dazu haben, zu den Sachen, die sie verkaufen, wo Leute auch im Laden kaufen, die dann plötzlich so Gespräche anfangen. Man stellt irgendwie eine Frage und der ganze Laden diskutiert mit. Das kann man ja mal bei Aldi versuchen, ne? Ob das dann so funktionieren würde. Die dann auch begeistert sind, wenn man Nachfragen zum Produkt an der Kasse stellt. Also ich habe gemerkt, mir gefällt das gut mit der Bioernährung. Ich will dabei bleiben. Und ich habe aber auch gleichzeitig gemerkt, also jetzt, dass das nicht genügt, weil ich mich eben immer informiert habe. Ja. Und ich habe vor allem auch gemerkt, dass mir das nicht genügt im Supermarkt, also gerade bei Fleisch. Ich glaube, bei Gemüse kann man sich einigermaßen drauf verlassen, dass die Sachen dann wirklich eben nicht gespritzt sind. Ich würde jetzt nicht gerade irgendwie Sachen aus China oder so kaufen oder in Ländern, wo man sich Zertifikate irgendwie erkaufen kann. Aber wenn das irgendwie so, man achtet ja auch auf regional, also wenn man dann irgendwie so fundamentalistischer wird, und das wird man ja automatisch, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Also ich habe gemerkt, auch Tiere, was so ein bisschen gerade in diesen Supermarktsachen zu kurz kommt, ist Regionalität und Tierschutz.
Ich habe beim Lesen den Eindruck gehabt, also ich muss sagen, dies ist ein Buch, das nicht spurlos an mir vorbeigeht. Also war weder Vegetarier noch sonst irgendwas, bevor ich angefangen habe zu lesen, aber ich bin ganz sicher, dass ich mein Ernährungsverhalten völlig umstellen werde, weil ich Informationen bei Ihnen in diesem Buch bekommen habe, die mich einfach nicht kalt lassen. Also was Sie über den, nicht nur über die Tierhaltung, sondern auch über diesen Schlachtungsprozess bei den Tieren schreiben. Also wenn der 1% schief geht und das Schwein dann in der heißen Brühe plötzlich wieder aus seiner Betäubung erwacht oder die Kühe bei lebendigem und vollem Bewusstsein die Beine abgeschnitten kriegen, weil es halt nicht richtig gut geklappt hat mit dem Bolzenschussapparat. Also das sind alles Dinge, die sind so grausam, dass man sich anschließend kaum mehr vorstellen kann, Fleisch zu kaufen, und zwar egal, ob im Bioladen oder anderswo. Das ist für mich am Ende dieses Kapitels sehr deutlich gewesen, dass es da zwar Unterschiede gibt in der Art und Weise, wie die Tiere gehalten werden, wie sie getötet werden, aber es sind für mich am Ende keine relevanten Unterschiede mehr gewesen.
Ja, also ich finde, es ist schon, es sind keine prinzipiellen Unterschiede, aber es sind sehr deutliche Unterschiede. Mhm. Also wenn man sich Biofleisch kauft, kann man davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Tier halbwegs artgerecht und ohne große Quälereien gehalten worden ist, größer ist, ist sehr viel größer. Mhm. Während man bei Supermarktfleisch, das war mir vorher auch nicht so klar, davon ausgehen kann, dieses Tier ist gequält worden und massiv gequält worden. Wie die Tiere geschlachtet worden sind, ist gerade bei Biofleisch in Supermärkten, also wo die auch in diesen Großschlachtereien mit drin sind, ich glaube, dieses Bild, das da im Internet kursiert, also ich will mich jetzt nicht zu weit rauslehnen, weil ich es nicht hundertprozentig weiß, aber es gab auf jeden Fall auch Bilder von Biokühen, die wieder aufgewacht sind. Also es gibt eben auch Biokühe, die in Großschlachtereien passiert sind. Und da ist natürlich genau das gleiche Problem, wenn es dieselbe Schlachterei ist. Warum soll das da anders sein? Es ist was anderes, wenn ein Tier von einem Schlachter geschlachtet wird, der ist von vorne bis hinten ein Tier komplett zerlegt und dieses Tier wird dann vermarktet und es wird nicht in einzelne Arbeitsgänge aufgeteilt, also nicht dieser Wahn nach Effizienz. Aber man kann natürlich nie sicher sein, also gerade Schlachten ist eine gewalttätige Sache. Man tut da einem Tier weh, man bringt das um und es kann auch immer was schief gehen. Auch beim besten Schlachter kann mal irgendwas daneben gehen. Das ist das eine und das andere, also für mich war das so, dass ich dann merkte, durch diese ganze Information, durch die Beschäftigung damit, ändert sich auch bei mir was, also zum grundsätzlich, ich hatte vorher wirklich ein grundsätzliches Gefühl, dass es eigentlich in Ordnung ist, dass man Tiere schlachtet, weil die ja auch in der Natur gefressen werden, weil die auch dort auch nicht immer so ein schönes, besonders schönes Leben haben, wenn man denen ein richtig schönes Leben bieten würde, was praktisch nicht passiert, also da muss man jetzt eben nichts vormachen, auch in der Biohaltung meistens nicht, dass das dann eigentlich okay wäre, die leben eine Zeit lang, die müssen keine Angst haben, die haben keine Parasiten, die hungern nicht, die haben ein Dach über dem Kopf, wenn es schneit, dass das eigentlich doch man dem Tier was bietet und wenn es dann irgendwann geschlachtet wird, dann ist das nicht so gewalttätig, als wenn es irgendwie vom Wildtier gerissen wird. Also fand ich, ist dieser Tausch ganz fair. Ich habe aber gemerkt, dass das für mich irgendwann aufhörte zu funktionieren. Und zwar, ich sehe diese Argumente immer noch, aber ich merke das, zum Beispiel hat mir eine Frau aus der Schweiz eben eine E-Mail geschickt und gesagt, sie isst jetzt nur Fleisch von Tieren, die sie selbst aufgezogen und selbst geschlachtet hat. Was ja sehr löblich und sehr verantwortungsvoll ist, weil man da wirklich die volle Kontrolle darüber hat und genau weiß, wie das Tier aufgezogen ist. Viel besser, als sich das im Supermarkt zu kaufen. Und dann hat sie mir aber auch einen Link geschickt zu ihrem Workshop, den sie jetzt mitmacht, Kleintiere schlachten. Und bei diesem Workshop, da stand dann irgendwie so unter anderem drin, nach einer Einführung in die Rechtslage des Kleintierschlachtens von unserem Juristen sowieso, hat jeder der Teilnehmer unter Anleitung eines ausgebildeten Schlachters die Möglichkeit, sein mitgebrachtes Kleintier zu schlachten. Und ich glaube, das ist, da braucht man jetzt keine logischen Argumente, sondern das, wie es da einem kalt ans Herz greift. Ja, ne? Ja. Man fährt da irgendwie mit seinem Kaninchen oder seiner Ente zwei Stunden zum Workshop und fährt dann alleine wieder zurück. Das ist einfach eine Sache, die möchte ich nicht machen. Und egal, wie toll das Tier gehalten worden ist.
Ich habe mich bei alledem immer wieder gefragt, warum ich mich eigentlich bisher nicht damit beschäftigt hatte, vorher, bevor ich Ihr Buch gelesen habe. Es ist ja wahrscheinlich eine ähnliche Situation wie bei Ihnen. Man hat so ein latentes Unbehagen über das, was da ist, aber man will es eigentlich auch nicht so genau wissen. Verdrängen wir es deshalb, weil wir eigentlich gerne an unseren Ernährungsgewohnheiten festhalten wollen, weil es so bequem ist und der Schinken, den wir da irgendwo kaufen, da steht ja auch nicht drauf, ich war mal ein Schwein, sondern der begegnet uns hübsch verpackt und nett und man sieht nicht, welche Prozesse damit verbunden sind. Also wir verdrängen es bewusst?
Nein, ich glaube, bewusst tun wir es nicht, aber absichtlich. Und wir haben guten Grund dazu. Also ich kann auch nur Vermutungen aufstellen. Ich habe mich ja sozusagen selbst beobachtet die ganze Zeit. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich an einen Punkt kam, wo ich gemerkt habe, das, was meinen eigenen Wertvorstellungen entspricht, ist eigentlich das vegane Leben. Und es gibt eben, und ich hatte überhaupt keine Lust, Veganerin zu werden. Ich finde das ungeheuer schwierig und anspruchsvoll. Und das ist, dann steht man plötzlich sich selbst gegenüber und merkt, dass das eigene Selbstbild nicht mehr stimmt. Denn es gibt bestimmte Dinge, die jeder von uns nicht machen würde. Also viele würden sagen, ich würde niemals ein Tier quälen, ich würde niemals ein Kind schlagen, ich würde niemals einen Terroranschlag auf eine Moschee oder Kirche oder was auch immer machen. Und wir verhalten uns auch entsprechend. Normalerweise gibt es eine Übereinstimmung. Und wenn wir uns damit beschäftigen, müssen wir möglicherweise feststellen, dass wir diese Übereinstimmung mit unseren eigenen Werten, die wir haben, nur dann erreichen können, wenn wir ganz stark uns einschränken und Verzicht leisten müssen. Und Lösungsmöglichkeiten mit Verzicht sind ganz unbeliebt. Ja. Sind furchtbar unbeliebt, also gerade auch mit dem Essen. Ne?
Ja. Wie ist es denn gerade bei der veganen Ernährung schon? Das Einkaufen ist doch wahrscheinlich nicht ganz einfach. War es für Sie einfach, dann in diese vegane Phase umzusteigen?
Ich hatte erstmal unheimlich viel Panik davor, weil ich so gerne Schokolade esse. Und auch dachte, ich kann nicht arbeiten. Wenn ich keine Schokolade esse, kann ich auch nicht arbeiten. Also wie ein starker Raucher eben auch, ne? Der sagt, ich muss bestimmte Sachen haben, sonst funktioniere ich nicht. Und dann kämpft man halt so zwei Wochen vor sich hin und dann merkt man, nee, geht auch ohne Zigaretten, geht auch ohne Schokolade.
Geht ohne Schokolade.
Das ist jetzt ein Irrtum, dass man es da nicht kann. Aber dieses Gefühl des eigenen Versagens, schaffe ich das, leiste ich auch genug, ist das, also bei mir jetzt eben, was ich geschrieben habe, diese Selbstzweifel, die man hat, dass man eigentlich mit diesen ganzen Suchtmitteln ja eigentlich nur dieses Gefühl verdrängt. Also gerade auch mit Essen ist ja irgendwie, dass man so ganz satt wird, gerade mit süßen Sachen, irgendwelche Endorphine, glaube ich, die noch ausgestoßen werden, dass man so sozusagen die Angst vor der Situation bekämpft, aber man kann nicht wirklich besser arbeiten. Das ist Quatsch. Ansonsten fand ich das, beim Veganen ist es, glaube ich, genauso schwierig wie bei allen anderen Sachen, also für mich jedenfalls gewesen, weil mir das immer ganz schwer fiel, auf Gewohnheiten zu verzichten. Und das war bei jeder Sache, also jetzt plötzlich im Bioladen einzukaufen, hieß ja auch auf Marken zu verzichten. Das heißt, das Vegetarische war für mich sogar einfacher als diese Bioernährung, weil ich wieder Miracoli zum Beispiel essen durfte und nicht die Bio-Variante nehmen musste. Und ich merke es auch heute noch, also ich habe nie das Gefühl, ich müsste jetzt Fleisch haben, sondern ich vermisse das Curryhuhn meiner Mutter, das es immer an meinem Geburtstag gab. Ich vermisse eine Weihnachtsgans, ich vermisse die Frikadellen. Ich vermisse auch nicht Milchprodukte, sondern ich vermisse den Kirsch, Sahne, Quark von Aldi mit Schokosplittern, der im Grunde noch nicht mal Joghurt ist. Also das sind, ich habe so bestimmte Sachen, die mir fehlen. Und deswegen war das eigentlich jedes Mal gleich schwer. Und bei dem Veganen ist es dann eigentlich nachher so gewesen, dass es letztlich das Leben erleichtert, weil man ja so an der Milch, diesem ganzen Milchregal vorbeizischen kann, am Fleischregal vorbeizischen kann. Also in meinem Supermarkt, würde ich sagen, gab es vielleicht 40 Lebensmittel, die ich kaufen kann und dann vielleicht noch das ganze Gemüse und Obst dazu.
Sie müssen vorher entdecken, welche 40 das sind. Das dauert wahrscheinlich eine Weile, das wirklich
rauszukriegen. Das war lästig, das war aber eine Arbeit, aber das hat man nach zwei, drei Wochen hat man es raus und dann wird es einfacher.
Und wenn Sie ins Restaurant gehen, also vegetarisch ernähren geht ja noch in einigermaßen ordentlichem Restaurant, aber vegan? Vielleicht sollten Sie da was vorlesen. Ne? Da
gibt's doch zufällig habe ich auch.
Eine schöne Stelle, ganz zufällig. Ganz zufällig. Ja.
Genau, das also, wie Sie sagten, das Vegetarische ist wirklich einfach. Selbst in Brandenburg auf dem Land gibt es immer 2 bis 3 vegetarische Gerichte auf der Karte. Aber es steht noch nicht mal vegan irgendwo dran, selbst wenn etwas vegan wäre. Und deswegen wurde es im Mai etwas schwieriger. Meine Eltern sind zu Besuch und laden mich zum Essen ein. Wir gehen in das Restaurant Seeterrassen, vor dem eine schöne Aussicht.
Man leidet ja förmlich mit diesen verzweifelten Eltern, die mit dieser Tochter geschlagen sind. Ja, natürlich mit den Eltern.
Ich dachte, mit dem verzweifelten Veganer, der wie versucht.
Mit den verzweifelten Eltern, die da sitzen und nicht wissen, wie sie mit dieser Tochter noch zurechtkommen sollen. Aber sie sind und kommen damit einigermaßen zurecht, mit dieser, über 4 Monate weg mit dieser veganen Ernährung, deutet ja schon darauf hin, das ist das, was ihnen eigentlich ethisch gerechtfertigt erscheint.
Ja, und es hat aber auch erstaunlicherweise so ein bisschen meinen Lebenshorizont geöffnet, weil ich sonst wirklich eben jemand war, ich habe gern in Supermärkten gekauft, ich wollte nicht im Tante-Emma-Laden persönlich bedient werden und ich habe gemerkt, das ist ganz schön, das bringt Spaß und ich habe auch gemerkt, nee, man muss nicht im Restaurant reibungslos funktionieren und da muss man zwar einmal tief Luft holen, bevor man dem Kellner das sagt. Und es gibt auch durchaus gereizte Reaktionen manchmal. Aber es gibt auch ganz süße Momente, dass der Koch rauskommt, ob mir das jetzt geschmeckt hätte. Und er hat das jetzt so probiert und dann damit. Und auch jetzt, manchmal, wenn ich so auf Lesereise bin, dann hat irgendwie so der Koch irgendwie dann mit dazugehört, extra was für mich gekocht und will auch wissen, wie das war. Und erzählt und dann merkt man nachher, das ist dann doch nicht ganz vegan gewesen, aber seine Vorstellung von vegan gewesen. Und also ich habe so mehr so einen zwischenmenschlichen Kontakt bekommen und das hat mir auch also ganz viel gegeben. Das war jetzt nicht nur Verzicht. Mhm.
Im Umgang sind Sie vermutlich mit den Kellnern auch weniger streng als mit den Eltern.
Also ich habe da ganz rigide Forderungen. Ich selbstverständlich bin
in der
ich
Sache
höflich,
schon, aber sehr
da
freundlich.
Da ich selbst auch mal im Dienstleistungsbereich gearbeitet habe, bin ich immer zu Kellnern ganz höflich. Und aber jetzt nicht irgendwie, man muss man jetzt nicht devot, ich bin Veganer oder so, sondern ich sage das dann, also ich möchte nichts mit keine tierischen Produkte und das gehört alles dazu. Gibt es für mich was oder könnte der Koch was machen, wo er das weglässt? Wie ist das denn hier mit bei den Schupfnudeln? Die müssen ja nicht mit Käse überbacken sein. Ja.
Sind Sie jemals überhaupt nicht zum Zug gekommen, mussten das Lokal wechseln, weil die nicht imstande waren, das zu machen? Oder hat es immer irgendwie funktioniert?
Es gab mal so eine Art von Lokal, wo ich es gar nicht erst probiert habe. Da habe ich einen Apfelsaft getrunken. Selbst der war wahrscheinlich nicht vegan, weil der irgendwie geklärt war mit Gelatine.
Letzte Phase, frutarische Phase, stelle ich mir ungeheuer schwierig vor. Und ich habe beim Lesen auch den Eindruck gehabt, naja, Sie haben es ausprobiert, aber das ist nicht Ihr Ding. Stimmt das so?
Ja, also das bei dem Frutarischen war das eigentlich das Einzige, wo ich, also ich habe im Grunde auch bei dem Veganen vorher gedacht, das ist nicht mein Ding. Mhm. Das habe ich aber schon in der vegetarischen Phase gemerkt, weil ich natürlich auch nicht so funktioniert habe. jetzt in der Bio-Phase nur Bio-Sachen lesen, sondern ich habe mich natürlich immer für alles interessiert, was gerade passierte, und habe dann auch schon so vorgelesen, sozusagen für die nächsten Sachen. Also ich habe dann schon in der Bio-Phase im Grunde gemerkt, oha, an vegan ist wahrscheinlich doch ein bisschen mehr dran, als du gedacht hast. Und das sind nicht alles peinliche, anstrengende Leute, sondern da gibt es vielleicht durchaus Grund, sich so zu ernähren. Und bei diesem Frutarischen habe ich wirklich eben so bis kurz vorher gedacht, ah, Spinnkram. Mhm. Und also ich habe die Leute, die ich habe zwei Frutarier kennengelernt. Das war auch unheimlich schwierig, die überhaupt zu finden, weil es das irgendwie praktisch gar nicht gibt. Die waren auch nicht unanstrengend, muss man sagen. Mhm. Also die waren schon anders, was jetzt aber auch nicht schlecht ist. Also der eine war dann auch so ganz süß, wo ich auch dann früher mal die Augen verdreht habe, aber dadurch, dass ich mir bei diesem Buch auch wirklich vorgenommen habe, ich lasse mich auf alles ein. Also ich habe manchmal Angst, dass das im Buch vielleicht so ein bisschen denunziatorisch wirkt. Ich habe so dieses Telefongespräch mit dem so 1:1 fast aufgeschrieben, also wie man es halt noch erinnern kann, wenn er sagt, ich glaube, du bist ein ganz lieber Mensch, der das schaffen kann. Und mich hat das auch ein bisschen gerührt.
Ja, rührend ist es schon, aber nicht im Ernst. Wenn ich mir dann die Vorstellung zu eigen machen soll, dass ich einen Grashalm nicht kürzen darf, weil ich ihn damit quäle, also diese Vorstellung bis in die einzelne Pflanze hinein, ihr kein Leid zu tun, also ich kann mich ja überhaupt nicht mehr bewegen. Wenn ich mich auf den Rasen setze, dann quäle ich damit die Grashalme, die unter mir geknickt werden. Also es ist was mir, muss ich ehrlich sagen, sehr fern liegt.
Ja, also normalerweise latsche ich über meinen Rasen ohne die auch allergeringsten. So, ja. Aber was ich zum Beispiel ich nicht mehr machen würde, fand eigentlich immer Bonsais so toll. Ich glaube, finde ich, also es ist ja, wenn man guckt, man kann natürlich sagen, ich kümmere mich nur darum, das Leid möglichst niedrig zu halten. Aber man kann natürlich auch anders rangehen und sagen, ich habe Respekt vor allem Leben. Und ich weiß, viele kennen sicherlich so das Gefühl, dass man sagt, oh, diese Topfpflanze, die kümmert jetzt schon seit 3 Jahren bei mir rum, schmeiß ich die einfach weg? Also da merken so ganz viele Leute, denken, ach, ist ja eigentlich doch ein Lebewesen, kann man eine Pflanze einfach so wegwerfen? Das stimmt, ne? Das ist so ein Gefühl. Es gibt auch sowas wie einen Respekt vor so ganz alten Bäumen. Das ist natürlich so ein bisschen unser Erlebnisraum, das ist die Kulisse auch, die man behalten will, wo man letztlich wieder an die Tiere denkt, die da drin wohnen, wo man an sich selber denkt, dass man dass eigentlich diesen Wald noch sehen möchte. Aber dadurch, dass ich mich auch so ein bisschen mit diesen Religionen dann beschäftigt habe, mit den indischen, wo das geht, um eben so was weitestmöglich zu vermeiden, wenn ich jetzt so Obst oder sowas pflücke, die reiße ich nicht so runter. Mhm. Also ich bin so ein bisschen achtsamer geworden.
Das kann ich nachvollziehen.
Ich passe natürlich auch immer so ein bisschen auf, mit wem ich darüber rede. Also wenn ich jetzt irgendwie bei mir in Brandenburg unter lauter begeisterten Fleischessern. Mhm. Durch dieses Thema, auch wenn da irgendeiner was fragt, dann versuche ich das sofort zu vermeiden. Da versuche ich gar nicht erst mit jemandem drüber zu reden. Aber jetzt mit Veganern zum Beispiel konnte ich mir schon vorstellen, dass man sich darüber unterhält, weil es ja letztlich auch darum geht, dass man immer so Kategorien macht und sagt, das ist so die Wir-Gruppe, nämlich nur Menschen. Da gilt Menschlichkeit, da muss man drauf aufpassen. Und das sind Tiere, an denen darf man Versuche machen. Und das sind Pflanzen, da ist es sowieso völlig egal. Und bei uns ist es inzwischen so, dass man eben sagt, mit Tieren darf man nicht mehr alles machen. Da gibt es das Tierschutzgesetz, aber ganz viele Ausnahmen, wenn wir sie essen wollen oder wenn wir Versuche damit machen wollen. Es gibt aber eben auch so diese Kategorie Denken von irgendwelchen Völkern, die sagen, der Begriff Mensch wird nur auf die 20 Leute, die mit mir hier in diesem Dschungelgebiet leben, angewandt. Und alle anderen sind keine Menschen, die gehören nicht zur Wir-Gruppe dazu. Also das ist immer eine Sache, die verhandelbar ist. Und dieses grundsätzliche, so ein bisschen achtsamer Respekt vor den Sachen haben, das ist nicht ganz spurlos an mir vorbeigegangen, aber an 360 von 365 Tagen im Jahr denke ich da nicht so viel drüber nach.
Es gibt einen Argumentationsstrang, den will ich jetzt bloß kurz erwähnen, der Vollständigkeit halber, weil er im Buch auch eine wichtige Rolle spielt, immer wieder auftaucht, aber wir sollten es, glaube ich, jetzt nicht vertiefen, dass Sie immer wieder auch im Hinblick auf Klimakatastrophe argumentieren und sagen, unser Ernährungsverhalten und die Massentierhaltung, wie wir sie praktizieren, trägt natürlich auch erheblich dazu bei. Also es gibt auch, egal wie Sie argumentieren, ob Sie vom Tierschutz herkommen oder von der Klimaentwicklung herkommen. Immer läuft es auf selbe Ergebnis zu, nämlich wir sollten wegkommen von der Art und Weise, wie wir das bisher im Allgemeinen praktiziert haben.
Ja, also dieses Verdrängen, dass man eben auch sagt, ich will nicht verzichten, deswegen nehme ich nicht wahr, wie andere leiden, aber wir richten es doch richtig gegen uns selbst. Ne? Dass wir einfach sagen, okay, alle Wissenschaftler sagen, das ist jetzt eine totale Katastrophe, wie das abläuft, hier muss dringend was geändert werden. Und dann sagt man, nö, wird schon irgendwie gut gehen.
Ja. Nach diesen 10 Monaten, die Sie hinter sich haben, was sind denn jetzt Ihre Ernährungsmaximen? Also was kam am Ende als Ergebnis für Sie raus? Sind Sie heute Veganerin?
Nein, also die Maximen sind, ich müsste eigentlich Veganerin sein. Mhm. Und ich habe für mich mir halt gegenüber eingestanden, dass ich nicht so moralisch bin, wie ich gedacht habe, dass ich nicht meinen eigenen Maximen entsprechend lebe. Und ich hatte mir da eigentlich vorgenommen, halt, weil ich das auch wirklich eben sehe, dass überall dieses Leid, diese Quälereien, dieser Tod auch durch Tierprodukte ist, dass ich diese ganzen Sachen auf 10% runter, dass ich nicht sage, ich bin jetzt im Club der Vegetarier, sondern ich mache daraus keine Frage der Identität, sondern werde alles grundsätzlich auf 10% reduzieren. Und hat dann gemerkt, Fleisch essen ging aber nicht mehr. Also als ich das erste Mal Fisch gegessen habe, habe ich halt gemerkt, ich konnte es zwar für diesen Moment wieder verdrängen, aber danach habe ich mich so ganz elend, ganz schlecht gefühlt. Also da war dieses Wertesystem ganz klar da. Und seitdem lebe ich vegetarisch mit einem Ausrutscher dabei und versuche von diesem Veganen so viel wie möglich, also da halte ich die 10%-Grenze nicht ein. Aber mach es auf jeden Fall überall da, wo es mir leicht fällt und ein paar Sachen auch von denen, die mir nicht ganz so leicht fallen. Also typisches Beispiel ist, ich hatte ja auch meine ganze diese Bettwäsche umgestellt und fand dieses Kopfkissen immer so schlimm, auf diesem Kunststoff gefüllten Kopfkissen zu schlafen, statt in Daunenbettwäsche. Und jetzt habe ich eben zwei Decken mit Kunststofffüllung und ein Kissen mit Kunststofffüllung im Bett und eins habe ich mir das Daunen wieder von oben runtergeholt und schlaf wieder in meinem Daunenkissen, aber ich würde es nicht mehr kaufen. Also ich würde zum Beispiel jetzt nicht mehr losgehen und sagen, ich kaufe mir ein neues Daunenkissen. Das würde ich mir notfalls von meinen Hühnern zusammensammeln und selber basteln oder so. Aber ich würde das, also wenn ich wirklich weiß, dieser Lebendrupf, das war mir nicht klar, dass das für Tieren passiert, dass die am lebendigen Leib dagegen so Maschinen gehalten werden und da teilweise da irgendwie die Pelle platzt, also unglaubliche Grausamkeiten.
Lederschuhe? Kommen nicht mehr in Frage?
Ich kaufe keine mehr. Ich habe
auch, das fällt schwer, oder?
War viel leichter, als ich dachte. Das ist komischerweise eine der Sachen, die mir mit am leichtesten gefallen sind, weil ich dann auch beim Ausräumen feststellte, dass also allein 3 Schuhe, wo ich dabei davon ausgegangen war, das sind jetzt Lederschuhe, waren gar keine. Das war dann ein Wildlederimitat oder sowas. Ist ganz leicht zu kriegen, also sowohl also im vegetarischen hochwertigen Bedarf in so veganen Läden oder im Internet, da kriegt man ja auch mal alles. Aber man kriegt es auch bei Deichmann, H&M oder im Otto-Versand oder wo auch immer. Weiß ich natürlich nicht, ob da der Leim irgendwie vegan ist, mit dem die zusammengeklebt werden. Weiß ich auch nicht, wie die hergestellt worden sind. Aber was ich weiß, ist, dass da zumindest kein Tier mit drin ist. Also das ist eine ganz einfache Sache und da kaufe ich keine mehr. Wo es mir schwerfällt, ist bei dem Reiten. Diese ganzen Sättel, die ich habe aus Leder, gibt es auch aus Kunststoff. Habe ich mich nicht so richtig trennen können von den Sachen, die ich habe. Habe ich auch irgendwie so angefertigte Maßstiefel und ich habe die jetzt immer so ein bisschen zurückgepackt und gucke da so drauf rum. Aber der einzige Kunststoffsattel, den ich ja neu angeschafft habe, das war doch der einzige, der nicht passte. Den musste ich wieder aussortieren. Und dann sage ich mir dann, also um das zu, man rationalisiert ja immer dann, wenn man irgendwas haben will, ne? Und dann habe ich halt gesagt, es geht ja auch um Nachhaltigkeit. Ja. Stimmt auch ein bisschen, aber wenn es mir leichter fallen würde, würde ich es machen. Dann hätte ich es umgestellt.
Maike Jung hat vorhin ihre Romane, ihre Bände mit Erzählungen alle erwähnt. Da wäre ich nie auf die Idee gekommen, dies ist eine Schriftstellerin, Karin Duwe, die eine Mission hat für sich. Die,
lesen Sie sie nochmal.
Vielleicht kommt ja jetzt irgendwas raus.
Also die Tiere kommen da ganz oft drin vor.
Die Tiere kommen oft drin vor. Also das ist kein, also schon wenn ich an Taxi denke und den Schimpansen, mit dem die Protagonistin dann nach Afrika sich aufmacht. Also die Tiere spielen da schon eine Rolle. Das ist klar, aber ich hatte an keiner Stelle den Eindruck, da ist eine Schriftstellerin, die die hat ein Ziel vor Augen, die hat eine Mission, während ich jetzt schon den Eindruck habe, Sie sind da auch in was schrittweise reingekommen, dass man sagen könnte, Sie empfinden eine Mission dafür, zu sorgen, ja, dass da einiges anders
also
wird.
Also in den 80er hat man ja immer gesagt, ja, ich will nicht missionarisch sein und so. Das war also, ja. Und ich habe das jetzt gemerkt, nee, es ist, also ich empfinde es als Verpflichtung, nach dem, was ich rausgekriegt habe. Und ich habe auch manchmal so das Gefühl, dass ich denke, ich möchte da wieder raus aus diesem Albtraum. Ich möchte jetzt gerne wieder so leben wie vorher. Aber ich möchte nicht, das nicht alles nicht wissen, sondern ich möchte, dass es diese Sachen gibt und dass die nicht so hergestellt sind und dass dafür nicht gestorben und gelitten und gequält worden ist. Sondern ich hätte gerne so, ich möchte mein Leben zurück. Ne? Sowas. Ist aber nicht möglich. Und ich glaube, das ist dann, sowas ist auch so ein großer Verlust, ist vielleicht auch leichter zu tragen, wenn man da drin engagiert bleibt. Als wenn man jetzt einfach so sagt, so jetzt, ich habe meinen Teil getan und jetzt möchte ich mal wieder in Ruhe gelassen werden, weil einen die Sache auch nicht in Ruhe lässt.
Der Amerikaner Jonathan Safran Foer hat ja auch ein Buch geschrieben, Tiere essen, ein Jahr vorher gerade, und Sie waren Anfang des Jahres auch mit ihm gemeinsam auf Lesereise. Ich glaube, die Resonanz ist zurzeit ungeheuer positiv, was das Thema angeht. Neulich war im Spiegel zu lesen, der Vegetarismus könnte zum großen Ding werden, zu einer Art Protestform für eine Generation auf der Suche nach einer eigenen Haltung, nach einer eigenen Idee von einer besseren Welt. Haben Sie den Eindruck, dass dies tatsächlich gerade so etwas Großes wird?
Na, ich glaube, das ist eine Generation, der auch klar ist, dass Sie das möglicherweise noch mitkriegen können. Denn also, was Sie eben sagten, wir sind ganz mit der klimatischen Erwärmung, das ist ja nicht mehr, dass früher hieß es immer in 30.000 Jahren, dann hieß es irgendwie in 150 Jahren könnte es ernst werden. Jetzt merken wir, dass es alles immer deutlich schneller geht, als wir das je vermutet haben. Also gerade dieses Jahr 2010 war ein Jahr mit extremen Wetterbedingungen und das hat nicht aufgehört. Also nachdem das Buch vorbei war, hätte ich immer noch weiterschreiben können. Dann die Überschwemmungen in Australien waren noch nicht drin. Und das geht ja immer so weiter. Man kann ja irgendwie keine Woche Nachrichten gucken, wahrscheinlich nicht mal einen Tag, wo nicht irgendeine Riesenüberschwemmung oder ein Brandgebiet, zuletzt glaube ich das belgische Fenn oder so war das, irgendwie so ein großes Moorgebiet, das brennt jetzt alles, weil es trocken ist und da ist es zu nass. Und diese Generation, die will nicht einen Trend machen, klar, die will sie nicht absetzen von den Erwachsenen, die werden ganz bitter diese Auswirkung tragen müssen, weil es möglicherweise eben manche Wissenschaftler sagen, in 30 Jahren.
Ja. Und in 30 Wobei Jahren ist bitter nah. Das allgemeine Bewusstsein noch keinen Zusammenhang herstellt zwischen Klimaveränderung und Massentierhaltung. Der Zusammenhang, der ist, glaube ich, nicht so allgemein verbreitet.
Ich glaube schon. Ja? Ich glaube, dass das auch mit der Hauptgrund ist. Also es ist reine Spekulation, ich weiß es richtig nicht. Ja? Aber dass das plötzlich so ein Thema ist, ich glaube, dass das noch dazugekommen ist, man wirklich merkt, es geht nicht nur darum, Rücksicht zu nehmen, sich um andere zu kümmern, sondern das geht uns auch ans eigene Leder, im wahrsten Sinne des Wortes.
Und es könnte tatsächlich Kristallisationspunkt für sowas wie Bewegung werden, eine, die die Veränderung auch politisch in Gang setzt.
Also es gibt diese Bewegung ja schon irgendwie seit Jahrzehnten, aber das war immer, wir haben es halt immer mit...
Randständig, bisher immer randständig, nach meinem
Gefühl. Ja klar, also es ist einfach, ich glaube, also die meisten Menschen funktionieren halt so, dass sie dass sie die Maßstäbe übernehmen, die eine Gesellschaft ihnen vorgibt. Und es gibt halt so eine ganz kleine Gruppe von Menschen, die darüber hinausgeht, die hochmoralisch ist, die auch einen gewissen Intelligenzgrad haben muss, die sozusagen als Avantgarde das schon früher begreift. Das ist aber auch nicht erst so seit 10 Jahren, das gab es auch schon vor ein paar tausend Jahren, dass Leute gesagt haben, das ist doch eigentlich furchtbar, was da mit Tieren getan wird. Und jetzt ist es halt so, dass das einfach dieses, dadurch, dass das unser Wertesystem, wir haben jetzt ein Wertesystem, wo es eigentlich heißt, man quält keine Tiere. Und es gibt trotzdem eben so ein, wie so eine Unterwelt, ne? wie in so einem Science-Fiction, wo dann irgendwelche Trolle so unterirdisch Leute gefangen halten und die fürchterlich quälen und die dort bis aufs Blut quälen. So haben wir irgendwie so eine schmutzige, geheime Welt, in der Tiere wirklich gefoltert werden. Und das entspricht einfach nicht dem Konsens in der Gesellschaft. Und das ist immer weniger auch zu ignorieren und dazu das andere kommt eben noch dazu.
Diese Unterwelt, erkennbar machen. Das ist ein wesentlicher Punkt auch Ihrer Aktivität gewesen. Sie waren ja im Verlauf der Recherchen und des Schreibens dann auch bei Tierbefreiungsaktionen mit dabei. Können Sie sich vorstellen, sowas auch heute wieder zu machen, nochmal zu machen?
Ja, natürlich. Also werde ich auch nochmal wieder machen. Ja. Einfach um auch klar zu machen, das war jetzt nicht irgendwie fürs Buch, sondern das ist eine Haltung.
Haltung. Mhm. Ja. Würde ich Sie bitten, zum Schluss genau das noch zu lesen, zufällig wieder.
Zufällig habe ich es aufgeschlagen. Der Kleinbus hält vor einem rechteckigen, langgestreckten Gebäude aus Wellblech, dessen Ende nicht auszumachen ist und das zwei Stockwerke hoch in den klaren Nacht.
Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Auf den Büchertisch will ich noch hinweisen, Sie signieren bestimmt gerne draußen. Ja? Wunderbar bei Ihnen. Herzlichen Dank für den Abend.
Dankeschön. Hochinteressant. Danke. Für mich auch.